Die Harvard-Universität führt seit 75 Jahren die längste Lebensstudie durch, die es bisher gegeben hat. 75 Jahre lang werden schon Männer begleitet, das startete eben, könnt ihr zurückrechnen, Anfang des letzten Jahrhunderts in Boston. Und diese Studie will herausfinden, was braucht ein gutes Leben? Mittlerweile sind es 4 Generationen von Professoren, die diese Studie begleiten, weil sie eben so entsprechend lang ist. Und von diesen, bei dieser Studie wurden Anfang des letzten Jahrhunderts 724 Männer ausgewählt aus unterschiedlichen Milieus, aus unterschiedlichen Hintergründen. Und ihnen wurden Fragen gestellt bezüglich ihrer Arbeit, bezüglich ihres Privatlebens, bezüglich ihrer Gesundheit. Und das wurde in regelmäßigen Abständen alle 2 Jahre bis heute gemacht. Es leben immer noch 60 von diesen 724 Männern. Und man hat in diese Studie auch immer noch wieder neue Leute mit eingeführt. Die Frage, was braucht ein gutes Leben? Aus diesen 10.000 oder 100.000 Seiten Untersuchungsergebnisse hat sich eine Botschaft rauskristallisiert, die Harvard vor kurzer Zeit publik gemacht hat. Was braucht ein gutes Leben? Es ist nicht das Geld, oh Wunder. Es ist nicht der Erfolg oder die Arbeit, sondern gute Beziehungen. Feste, stabile Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Gemeinschaft ist gesund, Alleinsein tötet. Wer isolierter ist, wird unglücklicher und stirbt schneller. Es geht aber auch nicht nur darum, dass Leute um uns herum sind, sondern auch um die Qualität der Gemeinschaft bzw. der Beziehung. Sie ist wichtig. Man hat herausgefunden, dass konfliktgeladene Beziehungen, zum Beispiel Ehen, ein Gift sind für Menschen und sie weniger lange leben als Menschen, die in heilen, stabilen und guten Beziehungen leben. Das Interessante ist aber, dass sie herausgefunden haben, dass Streit nicht schlecht ist. Es geht aber auch darum, dass die Beziehung dann wieder aus Menschen besteht, die vergebungsbereit sind und sich versöhnen und grundsätzlich eine Beziehung wollen und diese auf eine stabile Basis stellen. Bei der Untersuchung ist es nicht begrenzt auf eine bestimmte Art von Gemeinschaft. Das kann die Familie sein, das kann die Ehe sein. Das können aber auch Freunde sein, ein enger Freundeskreis oder Gemeinschaften wie ein Sportverein oder auch eine Gemeinde, eine Kirche. Vielleicht überrascht dich das Ergebnis nicht oder du sagst, Mensch, ist doch ganz interessant, dass die das jetzt auch rausgefunden haben. Das habe ich mir doch schon immer gedacht. Die Bibel beschreibt die Gemeinde als eine Gemeinschaft, die uns als Christen, die Menschen, die Jesus nachfolgen, helfen soll, nicht alleine durch die Welt zu gehen. Gott hat sich diese Gemeinde als eine Idee, hat diese Gemeinde als eine Idee ins Leben gerufen, dass Christen, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, nicht alleine durchs Leben gehen. Jesus selber hat gesagt, diese Kirche, meine Gemeinde, wird so stark sein, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Und Jesus hat seinen Heiligen Geist geschickt, damit Kirche entstehen kann. Das war zu Pfingsten. Und wir können in der Bibel lesen, dass die Gemeinde, die Kirche der Ort ist, wo echte Beziehungen möglich sind und gelebt werden können. Dietrich Bonhoeffer hat auch vor etwa 100 Jahren gesagt, die christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Ich mache mal jetzt kurz den Realitätscheck. Gemeinde, ist dort alles gut? Ist dort alles perfekt? Ist Gemeinde der Ort des Paradieses für echte Gemeinschaft? Wer die Predigtreihe in den letzten Wochen mitverfolgt hat und vor allen Dingen letzten Sonntag da war, der hat mitgekriegt, dass im Realitätscheck Gemeinde scheinbar immer noch aus Menschen besteht, die fehlbar sind. Und dass diese perfekte Gemeinschaft immer wieder durch Menschen gestört wird. Das ist komisch, ne? Gemeinde besteht aus Menschen. Also irgendwie, wie ist das denn jetzt gemeint? Perfekte Gemeinschaft, wenn sie aus Menschen besteht, kann sie doch gar nicht perfekt sein, oder? Wir haben letzte Woche gehört, dass wir Menschen dazu tendieren, wenn wir in Beziehung leben, in Gemeinschaft sind, dass wir dazu tendieren, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, die nicht gut sind und die eher Dinge kaputt machen, als Dinge heilen. Wir hatten das Beispiel von einer Insel. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Insel und strandet dort. Und wie würden wir uns alle verhalten? Und mich hatte dieses Beispiel an die Geschichte von Lord of the Flies oder Herr der Fliegen erinnert, wo auch in einer Geschichte beschrieben wird, wie im Prinzip eine Gruppe von Menschen völlig auseinanderbricht, als sie auf einer Insel gemeinsam überleben muss. Sobald wir Menschen zusammenleben, ist die Gemeinschaft nicht mehr perfekt, weil eben wir Menschen da drin sind. Je nachdem, welche Erfahrung du gemacht hast von Gemeinschaft, vielleicht auch gerade konkret von Gemeinde und Kirche, ist sie immer perfekt gewesen? Also wenn ich Gemeinde beschreiben sollte, würde ich sagen, das ist ein großer Haufen von unterschiedlichsten Charakteren, von ziemlich unterschiedlichen Leuten. Und ich muss sagen, meine Erfahrung von Gemeinde ist, dass Gemeinde immer wieder Herausforderungen stellt an mich, an andere, an Gemeinschaft. Ich glaube, dass ich an wenigen Stellen mehr Tränen vergossen habe als für Gemeinde und wegen Gemeinde. Und ein Freund hat das mal so ausgedrückt von mir, der hat immer gesagt, jeder Kaninchenzüchterverein ist besser als eine Gemeinde. Vielleicht ist das ein bisschen schwarzmalerisch, aber ich vermute mal, dass jeder von uns, vor allen Dingen die, die schon länger in Gemeinde leben, als Christ unterwegs sind, können mir erzählen von Beispielen, wo sie verletzt wurden, wo Fehler und Versagen stattfand und wo einfach Dinge passiert sind, die eine Gemeinschaft nicht perfekt haben erscheinen lassen und nicht perfekt waren. Wenn du heute das erste Mal in einer Gemeinde bist, herzlich willkommen in Gemeinden. Ich glaube, dass es nur gut ist, ehrlich über Gemeinde zu reden. Und wenn du jetzt sagst, na Mensch Ole, du malst das aber ganz schön schwarz, du Armer, du hast immer nur Gemeinden mitgekriegt und ich war schon in einer Reihe von Gemeinden zu Hause, du hast immer nur die Gemeinden mitgekriegt, die nicht perfekt waren. Ja, ich kenne perfekte Gemeinde. Ich glaube, dass es nichts Ungewöhnliches, dass Gemeinde, weil wir eben aus Menschen bestehen, eine Gemeinde ist, die immer wieder auch Herausforderungen hat. Paulus zum Beispiel, vor fast 2000 Jahren, schreibt im Kolosserbrief an eine Gruppe von Christen. Und denen ging es tatsächlich genauso. Paulus schreibt eigentlich in allen seinen Briefen, nicht nur an die Kolosser, den Brief, den wir gleich lesen werden, sondern auch anderen Christen immer wieder, dass in der Gemeinde Dinge sind, die nicht perfekt sind. Und er beschreibt immer wieder, wie Gemeinschaft gelebt werden kann und gelebt werden sollte und müsste. Noch einmal Dietrich Bonhoeffer mit zwei Zitaten. Er stellt sich im Prinzip gegen einen Wunschtraum. Er sagt, unzählige Male ist eine christliche Gemeinschaft, zum Beispiel eine Gemeinde, daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Es ist aber Gottes Gnade, dass alle derartigen Träume rasch zum Scheitern, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Was will er damit sagen? Er sagt, hascht nicht nach irgendeiner perfekten Gemeinde, nach einem Wunschbild von Gemeinde, sondern lebt Gemeinde dort, wo ihr seid. Und so wie Paulus letzte Woche in dem Text gewarnt hat vor unguten Dingen, die Gemeinschaft und das Leben als Christ kaputt machen kann, so wollen wir uns heute Dinge angucken, wo er sagt, die sind gut für Gemeinde und Gemeinschaft. Paulus hatte letzte Woche das Beispiel vom Ablegen oder Ausziehen von unguten Dingen beschrieben. Und heute wollen wir, nachdem ihr eine Woche gefroren habt, uns wieder einkleiden mit Dingen. Und da lasst uns den Text gemeinsam lesen. Es sind wenige Verse. Es ist im Kolosserbrief der nächste Abschnitt, den wir lesen, und zwar Kolosser 3, Vers 12. Wer eine Bibel dabei hat, holt die raus, am besten auch noch auf dem Handy mit nachschlagen, dann könnt ihr selber noch nachblättern und müsst nicht immer nur auf den Bildschirm gucken. Für die, die es nicht dabei haben, einfach mitlesen hier an der Wand. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem geheiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allen Dingen aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Gott kommt, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen und Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt Gott dabei, dem Vater, durch ihn. Wow. Paulus legt die Messlatte doch schon ziemlich hoch, oder? Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld, geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, und über allem bekleidet euch mit der Liebe als Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Kein Problem, oder? Ne? Das Problem sind doch die anderen, oder nicht ich, ne? Ehrlich? Mir kommt das so vor, als ob Paulus uns hier ein Kleidungsstück gibt, was wir anziehen sollen, was ungefähr so aussieht. Viel zu groß. Jedenfalls, wenn ich mir den Text durchlese, sage ich, diese Kleidung, die ich mir dort anziehen soll, das ist mir viel zu groß. Das soll ich machen? Ich kleiner in so einem großen Kostüm? Ich und alle anderen geduldig, freundlich, rücksichtsvoll, bescheiden? Wenn ich mal für mich einen kurzen Realitätscheck mache, ist das für mich deutlich zu groß. Da gibt es schon das ein oder andere, was ich nicht bin. Waren die Kolosser so und erinnert sie nur daran, wie gut sie sind? Ich vermute mal nicht. Die Frage, die sich dann stellt, ist, sind wir nicht erst dann Gemeinde Christi, wenn wir alles dieses erfüllen? Wenn wir in Frieden miteinander leben, wenn wir geduldig und freundlich und rücksichtsvoll und bescheiden sind? Man könnte diesen Text missverstehen, wenn man sagt, na, diese Voraussetzungen sind dafür da, um zu zeigen, dass wir Gemeinde sind. Wenn wir genau in den Text gucken, sehen wir, dass Paulus diesen Text aber ganz anders beginnt. Er beginnt den Text nämlich nicht mit diesen Anforderungen, sondern mit einer Aussage, mit einer Feststellung. Er beginnt den Text mit Vers 12. Und das ist in einer Linie auch mit den ersten Kapiteln dieses Kolosserbriefs, wo er erst einmal einen Status, eine Identität feststellt. Er sagt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Damit stellt er die Identität klar. Er sagt, ihr seid erwählt, ihr seid zugehörig und ihr seid geliebt. Wir müssen nicht erst perfekte Gemeinschaft leben, um Gemeinde zu sein. Weil Jesus uns dazu berufen hat, sind wir Gemeinde. Weil wir Gemeinde sind, will der Heilige Geist echte und lebendige Gemeinschaft in und durch uns bewirken. Noch einmal, wir müssen nicht erst perfekte Gemeinschaft leben, um Gemeinde zu sein. Weil Jesus uns dazu berufen hat, sind wir Gemeinde. Weil wir Gemeinde sind, will der Heilige Geist echte und lebendige Gemeinschaft in und durch uns bewirken. Ich hatte eben schon gesagt, dass Paulus verschiedene Briefe an verschiedene Gemeinden in dem damaligen Römischen Reich geschrieben hat. Und in einem Brief an die Galater macht er das noch einmal sehr deutlich, dass diese Dinge, von denen wir gelesen haben, Freundlichkeit, Mitgefühl, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld, nicht die Eingangsvoraussetzungen sind, sondern das Ergebnis sind von Gemeindeleben. Paulus weist sogar darauf hin, dass dieses Verhalten nicht durch uns gemacht wird, sondern durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes und Jesus Christus, der in uns lebt. Und er sagt dort, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Vielleicht eine bekannte Stelle für viele. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, Frieden, Bescheidenheit und so weiter. Und da wiederholt er viele von den Begriffen, die wir auch in diesem Brief lesen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen, schreibt Paulus. Also, er sagt, da wir Gemeinde sind und in der Gemeinde der Geist Christi lebt und wir gemeinsam als Nachfolger Jesu versuchen, ihm ähnlicher zu werden, kann der Geist Gottes durch uns die Dinge bewirken. Es sind Dinge, die nicht wir aus uns heraus machen können, sondern die Gott durch seinen Geist in uns bewirkt. Aber wie geht das jetzt? Wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das verstehen? Soll ich mich einfach zurücklehnen und sagen, gut, Heiliger Geist, dann mal los, mach mal. Paulus gibt uns ein paar Hinweise und die möchte ich mit euch in den nächsten Minuten durchgehen. Paulus formuliert nämlich vier Gedanken und das ist in den Versen, nachdem er so diese großen Worte verwendet hat. Er geht auf vier Dinge ein, die viel mehr auf das eingehen, was uns prägen soll, was unsere Gesinnung oder unser Denken betrifft. Nach dem Motto, Denken lenkt Verhalten und Verhalten schafft Gewohnheiten. Es ist faszinierend, es sind Dinge, die uns eigentlich an völlig anderer Stelle prägen sollen. Und trotzdem glaube ich, dass sie uns helfen können, genau diese Gesinnung zu bekommen, dass wir offen sind dafür, dass der Heilige Geist diese Dinge in uns bewirkt. Vier Dinge. Und zwar der Frieden von Christus. Dankbarkeit. Die Botschaft Christi. Und singen und loben. Der erste Punkt. Unser Herz soll regiert werden von Frieden. Der Begriff Frieden ist in der ganzen Bibel ein sehr bedeutsamer Begriff. Frieden bedeutet nicht nur ein Handshake zwischen zwei Parteien, sondern Frieden ist viel umfassender in der Bibel beschrieben. Er hat etwas mit Wiederherstellung zu tun. Er hat etwas mit Einheit zu tun. Er hat etwas mit Ruhe zu tun. Und Paulus, als er diesen Begriff hier verwendet, sagt, der Friede Christi soll euer Leben regieren, soll euch regieren. Soll euer Herz regieren. Und zwar in Bezug auf den Frieden mit Gott und mit anderen Menschen und mit euch selbst. Der Friede Gottes, der Friede Christi soll die Beziehung zu Gott prägen, zu anderen Menschen und zu mir selbst. Friede von Jesus Christus bedeutet, seine Zusagen ernst zu nehmen und uns geliebt zu wissen. Uns bewusst zu sein, dass wir aus einer Liebe und aus einer Gnade von Christus leben und dass er der ist, der Frieden zwischen Gott und mir schafft. Wenn ich diesen Frieden habe, kann ich zur Ruhe kommen, weil ich weiß, dass ich jemanden habe, der mir meine Schuld vergibt, der für mich gestorben ist und der mir immer wieder gnädig vergibt. Wenn ich diesen Frieden von Christus habe, kann ich Frieden über meine Gemeinde haben. Ich kann Frieden darüber haben, was ich von anderen in der Gemeinde denke, was ich generell von Gemeinde und von mir in Gemeinde denke. Beide Seiten, die anderen und ich, Wir müssen nichts leisten, sondern wir beide leben in Gemeinschaft nur auf Basis von Vergebung und Liebe Christi. Dieser Frieden soll unser Herz bestimmen, wenn wir an Gemeinde denken. Und ich glaube, dass dieser Frieden die Basis ist, dass diese Dinge in uns wachsen, die Paulus genannt hat: Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Der zweite Punkt, der unser Herz betrifft, das ist die Dankbarkeit. Zum Beispiel die Dankbarkeit für die Gemeinde. Gott hat uns auf dieser Welt nicht alleine gelassen als Christen, sondern hat gesagt, Gemeinde ist der Ort, wo ihr zusammenkommen könnt, wo ihr Gemeinschaft leben könnt. Jetzt sagst du vielleicht, na, bei der Gemeinde habe ich aber nicht viel zu danken. Wirklich? Ich habe mir nur ein paar Dinge mal überlegt, wofür ich dankbar sein kann, wo ich vielleicht auf den ersten Punkt nicht dankbar bin. Ich bin zum Beispiel dafür dankbar, dass wir zu wenig Nebenräume für unsere Kinder haben. Das bedeutet nämlich, dass wir viele Kinder haben. Ich bin dankbar dafür, dass wir nebenan keinen Parkplatz haben. Weil das bedeutet, dass wir zumindest hier ein Gebäude haben, wo wir sein können, auch wenn wir noch keinen Parkplatz für das Gemeindegebäude haben. Und das kann ich übertragen auf mein ganzes Leben. Und ich glaube, es geht nicht darum, das nur auf Gemeinde zu beziehen. Paulus bezieht sich hier nicht nur auf Gemeinde, sondern er sagt, Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung. Es verändert nämlich meinen Fokus und schärft meine Aufmerksamkeit für die Dinge, die Gott mir schenkt. Ich bin zum Beispiel dankbar für den letzten Parkplatz ganz oben in der Ecke im Parkhaus. Das bedeutet nämlich, dass ich ein Auto fahre. Ich bin dankbar für meinen gebrochenen linken Arm, denn das bedeutet, dass ich einen heilen rechten habe. Und ich bin dankbar für die eine Stunde Pendelzeit zur Arbeit, denn das bedeutet, dass ich eine Arbeit habe. Einige von euch, das weiß ich, haben im letzten Jahr oder in den letzten Jahren eine Dankbarkeits-Challenge angenommen. 3 Dinge pro Tag aufzuschreiben, die gut waren und wofür man dankbar sein kann. Jeden Tag, ein Jahr lang. Das Faszinierende ist, eine Studie hat herausgefunden, dass das fundamentalen Einfluss auf deine Gesundheit und auf dein Wohlbefinden hat. Eine Studie hat herausgefunden, dass Dankbarkeit Krankheiten sogar heilt und zu einer gesunden Herzenseinstellung führt. Je dankbarer du bist, desto optimistischer bist du. Die gleiche Studie hat herausgefunden, Menschen, die dankbar sind, entwickeln viel weniger Neid und Angst und Wut. Und Achtung, das sind doch alles die Dinge, von denen Paulus das Gegenteil gerade beschreibt. Was er sagt, was wir anziehen sollen. Dankbarkeit kann ein Schlüssel, ein Weg sein, diese Verhaltensweisen, von denen Paulus schreibt, zu entwickeln. Das dritte, die Botschaft Christi. Im Text steht die Lehre Christi. Was ist damit gemeint? Ein Pastor hat einmal gesagt, es sind nicht die Organisationen oder die Dogmen, nicht die Liturgien und auch nicht die frommen Herzen, die in der Kirche sitzen, die die Einheit der Kirche fördern werden, sondern es wird das Wort Gottes sein, in der die Stimme Jesu Christi wohnt. Ich glaube, dass das ultimative Beispiel für dieses Handeln, für diese Eigenschaften, von denen Paulus schreibt, dass wir sie anziehen sollen, in Jesus Christus selbst liegen. Jesus ist das perfekte Beispiel dafür, mit Liebe und Gnade auf der Erde gelebt zu haben und gleichzeitig mit Wahrheit und Klarheit die Botschaft verbreitet zu haben. Entgegen der Tendenz, vielleicht krampfhaft eine Gemeinde zu schaffen, wo alles unter dem Mäntelchen der Liebe zugedeckt wird, hat Jesus auf der einen Seite den Menschen die Liebe und Anerkennung entgegengebracht, die nötig war. Und gleichzeitig hat er aber auch aus Liebe zu ihnen klare, wahre Worte gesprochen. Wir sollen einander den rechten Weg durch Jesu Worte zeigen. Was heißt das? Das heißt, reingucken in die Bibel. Schauen, was Jesus getan und gesagt hat. Wir können und dürfen uns von den Worten Jesu überführen lassen. Ich mich und du dich. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Worte Jesu uns verändern. Wir können auf Jesu Worte hören und diesen Worten Raum geben und gemeinsam entdecken, dass in diesem Sinne Jesu zu handeln genau das fördert. Die Dinge, die wir anziehen sollen. Der letzte Punkt, singen und loben. Ein wenig komisch, oder? Singen. Singen ist gesund. Haben auch Studien ergeben, singen ist gesund. Es werden 268 verschiedene Muskelpartien im Körper angespannt, wenn man singt. Ja, es hat also eine physische Auswirkung. Es hat aber auch eine emotionale Auswirkung. Singen ist gesund. Und die Psalmengebete zum Beispiel, die man singend oder eben sprechend, wenn man nicht singen kann, formuliert und immer wieder wiederholt, sind seit Jahrhunderten ein Schatz in der Kirche. Das Singen, und Paulus beschreibt es als Singen von Psalmen und Lobgesängen, also das Lob Gottes, hilft uns, den Blick weg von uns und unseren Sorgen hin zu ihm zu richten, zu Gott und zu Jesus Christus. Denn Singen und Loblieder singen ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte angebetet und gelobt werden. Und gleichzeitig passiert etwas in uns. Es hilft uns, etwas, ein Gespür dafür zu entwickeln, wer Gott ist und wie er ist. Unser ultimatives Ziel hier auf der Erde ist nicht eine Gemeinde, um des Selbstzwecke zu sein, sondern eine Gemeinde zu sein, die Gott ehrt. Auch durch Singen und Loben. Diese vier Punkte beschreibt Paulus als Hilfsmittel, als Dinge, die wir nutzen können, um diese Herausforderung anzunehmen, in diesen Mantel, in dieses Jackett, was er uns vorschlägt, hineinzuwachsen. Durch diese Dinge und durch Jesus, der durch seinen Frieden, der durch eine Kultur der Dankbarkeit, der durch seine Botschaft und durch die Anbetung in uns Veränderung schafft, durch die können wir hineinwachsen in diese neue Kleidung. Gemeinde ist schon etwas Besonderes. Denn Gemeinde ist etwas, was bei Jesus angefangen hat und sich in Jesus erfüllt. Jesus ist der Anfang und das Ende von Gemeinde. Und er hat gesagt, durch den Geist, den ich sende, könnt ihr in das hineinwachsen, was eure Identität ist. Und plötzlich passt das Ding. Ich kann wachsen. Der Heilige Geist hilft mir, in diese neue Kleidung hineinzuwachsen. Und plötzlich steht sie mir wieder und ich habe das Gefühl, ja, sie passt. Ich will nicht damit sagen, dass ich da schon reingewachsen bin. Aber ich kann euch sagen, sitzende Kleidung fühlt sich gut an. Und die Frage an mich heute Morgen ist, lasse ich mich darauf ein, zu wachsen in der Beziehung zu Jesus? Und lasse ich mich verändern vom Heiligen Geist dahingehend, genau diese Dinge immer mehr in meinem Leben sichtbar werden zu lassen? Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsichtigkeit, Vergebungsbereitschaft und die Liebe füreinander. Ich werde wahrscheinlich immer wieder scheitern und versagen, weil ich es nicht schaffe, das überall zu erfüllen. Wir leiden vielleicht auch weiterhin in Gemeinde, in Gemeinschaft, miteinander und auch manchmal aneinander. Aber Gemeinde und diese Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist und durch Jesu Geist geprägt ist, ist die einzige Hoffnung für uns und auch für die Welt um uns herum. Das, was Gott uns gibt, ist einzigartig. Und deswegen ist es nicht nur ein Anspruch, sondern auch ein Zuspruch. Ich werde das für und in euch bewirken. Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam den Umgang nach Jesu Vorbild ausprobieren können. Aber wir müssen nicht erst perfekte Gemeinschaft leben, um Gemeinde zu sein. Weil Jesus uns dazu berufen hat, sind wir Gemeinde. Weil wir Gemeinde sind, will der Heilige Geist echte und lebendige Gemeinschaft in und durch uns bewirken. Ich will mich neu davon anstecken lassen und will mich neu von Gottes Geist herausfordern lassen, zu wachsen, hinein in das, wozu er uns berufen hat. Bist du auch dazu bereit? Amen.